Ich komme ein Stück vor, weil wenn die Kinder weg sind, ist die Kirche gleich recht leer. Ich laufe hier rüber. Ich freue mich ganz sehr, euch alle wiederzusehen. Manche Gesichter kennt man noch gar nicht so gut, andere kennt man wiederum gut. Und es ist einfach schön, dass wir heute miteinander Gottesdienst feiern können und dass ich euch was einfach so von meinem Herzen mitgeben darf, was mir ja in der Vorbereitung wichtig geworden ist. Ich würde gerade gerne trotzdem noch mal beten, damit wir einfach unsere Herzen auch bereit machen für das, was jetzt gesprochen wird. Genau, dass Gottes Geist fließen kann. Heiliger Geist, wir wollen dir Danke sagen, dass du hier bist. Wir wollen dir Danke sagen, dass du es bist, der Worte des Lebens hat. Und dass du uns immer wieder einlädst, dass wir zu dir kommen und von dir das bekommen, was wirklich Leben hervorbringt. Du siehst, wie viel wir oft hören, womit wir uns beschäftigen. Du siehst unsere Gedanken, wie voll die oft sind. Und ich danke dir aber, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können und dass wir von dir das eine Wahre hören können, worauf es wirklich ankommt. Und so lade ich dich ein, dass du diese Kirche jetzt flutest mit deiner Gegenwart, dass du jedes Herz bereit machst und es wirklich ja das in uns hervorkommt, was du hervorbringen möchtest. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer total spannend, so Biografien zu lesen oder so Menschen zu treffen und von denen so ihr Leben, was die so in ihrem Leben erlebt haben, so zu hören. Das ist ja das eine, wenn man manchmal einen Vortrag von jemandem hört und merkt, okay, die Person hat irgendwie Wissen in ihrer Lebenszeit sich angeworben und dann darf man von diesem Wissen lernen. Aber was ja oft einen noch viel mehr berührt, ist das ganze Leben, also das Sein eines Menschen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sollen wir das nicht nur so lesen wie, okay, Jesus bringt uns irgendwelches Wissen bei und wir dürfen das jetzt studieren und dann irgendwelche Dinge für uns mitnehmen, die wichtig sind. Das gehört auch dazu. Aber in erster Linie dürfen wir eintauchen in das Leben von Jesus und uns eins machen mit ihm und von ihm lernen, wie er mit seinem Leben umgegangen ist, wie er mit Herausforderungen umgegangen ist, wie er in Momenten reagiert hat und dürfen uns damit beschäftigen und füllen lassen und merken, boah, genau so möchte ich auch leben. Es gibt ja diese, in früheren Zeiten war das ja total angesagt, diese WWJD-Bänder zu tragen, What would Jesus do? Und im Prinzip ist es bis heute oft so eine Motivation, wo man durchs Leben geht und was würde Jesus tun? Aber das war gar nicht das, worauf Jesus wirklich ankam, das Tun, was würde ich tun, sondern im Prinzip ist es vielmehr dieses, wie würde Jesus in meinem Heute mit meinem Leben umgehen? Was wäre ihm wichtig? Wie würde er, ja, was wäre ihm wichtig? Was wäre ihm auch unwichtig? Wie wäre sein Sein? Wie spiegel ich das tatsächlich wieder in einer Situation, wo ich herausgefordert bin, so zu leben, wie Jesus es getan hat? Das ist etwas, was viel tiefer geht als nur irgendein Verhalten. Und ich möchte euch gerne heute in eine Begebenheit von Jesus mit hineinnehmen, die äußerst spannend ist. Die ist wirklich spannend, wie Jesus sich da verhalten hat. Und zwar steht das Ganze in Markus 5. Und ich will mal mit der Geschichte beginnen, die wir da lesen können. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm. Und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Es ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir lesen hier von einem Mann, dem Jairus. Und der Jairus ist ein Mann von einer hohen Stellung gewesen. Er war ein Vorsteher der Synagoge. Und damals war das noch so, heute hat sich das ein bisschen geändert, aber wenn man in einer Synagoge arbeitet oder in einer Kirche, dann gehörte man zu den höchsten Menschen in der Gesellschaft. Das waren diejenigen, die besonders viel Anerkennung bekommen haben. Das waren die wirklich wichtigen Menschen. Und es war nicht so ein Denken wie, ich bin, also so dieses Offensichtliche, ich bin besser wie alle anderen, aber es war schon diese innere Haltung, okay, ich habe hier im Prinzip ein Vorrecht oder ich bin eben doch ein Stück wichtiger wie andere, auch wenn ich das jetzt nicht so konkret sagen würde. Und ich glaube, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, ist es wichtig zu verstehen, dass auch wir sehr oft mit so einer Haltung durchs Leben gehen, auch wenn uns die nicht bewusst ist. Auch wir gehen davon aus, dadurch, dass wir weiß sind, dass wir irgendwie eine gute Stellung im Leben haben, dass wir irgendwie besser sind. Deutsche Menschen haben ganz sehr das Problem, dass sie denken, sie sind etwas Besseres. Dass es uns gut geht, ist deshalb so, weil wir haben das ja auch erarbeitet. Wir sind ja auch so gut und deshalb haben wir das auch verdient. Und es ist ganz oft so, wenn wir dann Menschen von anderen Kulturen treffen oder irgendwie merken, wir kommen vielleicht in Wohnungen, wo es nicht so ordentlich aussieht wie bei uns oder die Zustände sind irgendwie chaotischer, dass man innerlich eine wertende Haltung hat und sagt, okay, ich bin irgendwie jemand von einem höheren Stand. Ich bin jemand Wichtigeres wie der andere. Und das Spannende ist, das erste Wunder, was wir hier sehen können, dass dieser Mann mit dieser hohen Stellung zu Jesus geht und ihn zu Füßen fällt. Das ist ein absolutes Wunder. Der hat quasi wirklich alle Menschenfurcht in dem Moment abgelegt. Er hat alles irgendwie ignoriert, was er bisher war. Und er geht zu Jesus und fällt ihm vor den Füßen und sagt, du bist der eine, der mir helfen kann. Und das war ein Jude. So, und Jesus war nicht gerade beliebt bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das war der, der was anderes gepredigt hat. Und dieser Jairus fällt vor Jesus zu den Füßen und sagt, ich brauche deine Hilfe. Und ich glaube, wir kennen solche Momente, wo wir uns in so einer Krise manchmal im Leben wiederbefinden. Und ich glaube, fast jeder Mensch wird an irgendeinem Punkt im Leben das mal durchmachen, wo wir plötzlich merken, das, wo wir herkommen oder das, was uns bisher wichtig war, zählt gerade gar nicht mehr. Das ist gerade gar nicht mehr so wichtig, sondern ich bin gerade in dem Moment, ist der Jairus ein Vater, der Angst hat, seine Tochter zu verlieren. Und plötzlich ist alles, sein Ansehen, seine Arbeit, all das, was er bisher, worauf er sein Leben gebaut hat, nicht mehr so wichtig. Und dieser Jairus sagt, Jesus, bitte komm mit mir, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, bitte mach sie gesund. Und Jesus begibt sich in Bewegung und er geht mit ihm, wir lesen dann ab Vers 24 weiter, und er ging hin mit ihm und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Also das war wirklich, das war eine absolute Stresssituation. Es waren Menschenmassen, es ging um ein Leben eines Kindes. Das ist ja wirklich, also wenn man von der Wichtigkeit her, was habe ich zu tun als Jesus, dann würde ich sagen, okay, also diese Tochter zu retten ist das Allerwichtigste. Und wenn man irgendwie den Stress irgendwie messen würde, dann wäre das hier richtig dunkelrot, das würde sonst wie ausschlagen. Das war eine Situation von höchstem Stress. Und dann geht es weiter in dieser Geschichte und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur noch schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Wenn wir uns mit unserem Leben beschäftigen und wie man ein gutes Leben führt, dann hört man sehr oft eine Regel, es ist wichtig, dass wir proaktiv handeln. Das heißt, wir bereiten uns auf Situationen vor, wir sind nicht die ganze Zeit am Reagieren, sondern wir sagen uns vorher schon, okay, da und dahin will ich hinarbeiten. Und es ist tatsächlich gut, im Leben zu planen und Vorstellungen zu haben und zu schauen, in welche Richtung will ich mich entwickeln. Aber das Leben ist auch ganz oft so, dass wir viel reagieren müssen. Dass wir merken, plötzlich kommen Situationen in unser Leben, auf die wir uns nicht eingestellt haben. An einem Tag kann unser Leben sich komplett drehen. Und man sagt, Menschen können sich besonders gut dann entwickeln, wenn sie die Fähigkeit haben, auf diese plötzlichen Situationen zu reagieren. Und wir können hier bei Jesus sehen, er hatte das Ziel, zu dieser Tochter zu gehen. Das war, er wusste, okay, es ist wichtig, dass ich zu dieser Tochter gehe. Und mitten im Gedränge kommt plötzlich eine Situation, auf die er nicht vorbereitet war. Er war auch nicht auf die Tochter vorbereitet, aber da kommt noch eine Situation. Und Jesus hält plötzlich diese Situation an und sagt, es hat jemand meinen Mantel berührt. Und die Jünger drehen innerlich schon durch, die sagen, also höchste Stresssituation, wir müssen zu dem Mädchen, das Mädchen liegt im Sterben und du sagst uns jetzt, hier hat dich jemand berührt, es können dich tausende Menschen berührt haben. Jesus, stell dich nicht so an, wir müssen weiter. Und Jesus lässt sich aber überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, sondern er wartet und er sagt und er stellt die Frage, wer hat mich berührt? Und wir sehen hier zwei Personen, die wirklich eine große Not haben. Es gibt zum einen den Jairus, den Vater, der sich bisher, der beschrieben wird als der oberste Synagogenvorsteher. Und es gibt eine Frau, die keinen Namen hat. In keinem Evangelium wird sie mit Namen benannt, sondern ihr Name war, das war die Frau, die seit 12 Jahren an dieser Blutung leidet. Dieses Problem war die Identität der Frau. Da ist zum einen ein Mann mit einer hohen Position, aber auch einer sterbenden Tochter. Und wir haben eine Frau, die sich seit 12 Jahren über ihr Problem definiert hat. Und in beiden Leben gab es eine Zeit vor dieser Situation. Der Mann hatte ein anderes Leben, bevor die Tochter im Sterben lag, und auch die Frau hatte ein anderes Leben, bevor sie diese Krankheit hatte. Aber gerade bei der Frau ist es so interessant, dass durch ihr Leben und durch das, was sie erlebt hat, hat sie ihren Namen verloren und vergessen. Und das Problem hat sie innerlich aufgefressen. Und dieser Kreislauf bleibt nicht bei den beiden Personen stehen, sondern auch die Menschen um sie herum definieren sie so. Die haben sich ja nicht so vorgestellt, sondern die Schreiber haben diese Person so beschrieben. Und das ist so wichtig zu verstehen, so wie wir uns selbst sehen, das hat immer einen Einfluss auf das, wie uns auch Menschen wahrnehmen. Das beeinflusst sich gegenseitig. Und deshalb ist es sehr gefährlich, wenn wir uns über solche Dinge definieren. Und da will ich dich heute fragen, was sind die Dinge, über die du dich definierst? Sind es deine Gefühle? Ist es dein Status, das, was du besitzt? Definierst du dich über den tiefsten Tiefpunkt in deinem Leben oder über deinen größten Erfolg? Definierst du dich über das, was Menschen um dich herum sagen? Und all das ist sehr gefährlich, weil in dem Moment, wo wir da beginnen zu glauben, dass wir das sind, was wir tun oder was wir durchgemacht haben oder das, was wir erreicht haben, passiert etwas. Es passiert, dass das zu dem wird, wer wir sind. Wir glauben dieser Lüge. Aber hier in dieser Begebenheit gibt es etwas, was ihr Leben von da an veränderte. Und das ist der Punkt, sie wurden beide aktiv. Beide wussten, dass nur Jesus das hat, was sie wirklich brauchen. Sie wussten, dass sie es ohne ihn nicht schaffen können. Und da ist der Vers 27 sehr interessant, weil dort steht, da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Alles beginnt damit, dass sie von Jesus gehört hat. Aber das Hören brachte nicht ein Wunder hervor, sondern Glaube kommt, wenn wir Gottes Wort hören und wenn das in Taten mündet. Wenn das nicht in Taten mündet, ist unser Glaube tot. Wir können so viel Wissen in uns aufsaugen, so viel von Jesus hören, so viel Predigten anhören, zu Veranstaltungen gehen, aber am Ende kann das in uns alles tot bleiben, wenn wir nicht in Bewegung kommen und die Dinge tun, die er uns wichtig macht. Diese Frau wurde nicht vom Hören geheilt, aber das Hören war wichtig, damit sie in Bewegung kommt. Und dann passiert etwas. Sie berührte das Gewand von Jesus. Und nicht nur sie berührte das Gewand von Jesus, sondern er wurde auch von ihr berührt. Er hat gemerkt, diese Frau, da ist was Besonderes passiert. Ist es nicht interessant, sie berührte Jesus? So oft sitzen wir irgendwo und sagen, Jesus, berühre mich. Und das dürfen wir auch beten. Aber es ist auch so, dass wir Jesu Herz berühren können. Dass wir uns bewegen können und durch das Losgehen sagt Jesus, begebe ich mich zu dir und bin an deiner Seite. Es wird nicht immer so sein, dass wir sagen, wir kommen Jesus näher, wenn wir einfach da sitzen und sagen, naja, er muss es halt machen. Er macht das oft. Aber er sehnt sich auch danach, dass wir ihn suchen, dass wir wirklich eine Sehnsucht haben, diesem Jesus nahe zu sein. In unserem Komfort werden wir Jesus nicht finden. Jairus musste aktiv werden und seine hohe Stellung hinter sich lassen. Er musste seine Menschenfurcht hinter sich lassen und sich erniedrigen im Staub, um Jesus zu berühren in seinem Herzen. Und diese Frau musste im Glauben sich auf diesen Jesus zubewegen, sein Gewand berühren, und das machte was mit ihm. Egal, wo du gerade stehst in deinem Leben, es ist wichtig, dass wir uns ausstrecken nach Jesus. Dieses Ausstrecken nach ihm verändert etwas. Und Dankbarkeit ist dabei immer eine Strategie des Himmels. Wir beten ihn nicht an, weil das irgendwie bei Lobpreis einen schönen Rahmen bildet für eine Predigt. Oder weil man das eben so macht. Das ist nicht unser Herz von Lobpreis. Gott zu anbeten hilft uns, durch die tiefsten Täler in unserem Leben zu gehen. Es hilft uns, uns in den Höhen und in den Tiefen auf Gott auszurichten. Lobpreis ist nicht ein Zusatz, es ist nichts Nettes, es ist eine Waffe, mit der wir tatsächlich geistliche Mächte und Gewalten besiegen können. Und wenn du gerade merkst, du fühlst dich so weit weg von Gott, dann sei mal für eine Minute dankbar. Beweg dich mal eine Minute auf ihn drauf zu. Mach dir mal bewusst, wer er ist, was er tun kann, und du wirst merken, wie sich die Schwere heben wird. Wie geht es dann weiter? Sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Dieser Text wirft sehr viele Fragen auf. Wie kam es, dass Jesus sie nicht gesehen hat? Wie konnte diese Frau sich das Recht rausnehmen, in so einer dringlichen Situation den Mantel von Jesus zu berühren, wenn er doch auf dem Weg war zu dem Kind? Wie konnte Jesus in dem Moment anhalten, obwohl das Mädchen im Sterben lag? Wie muss sich Jairus gefühlt haben, da zuzuschauen und zu merken, die Frau ist gerade wichtiger wie sein Kind? Und haben wir nicht alle manchmal im Leben solche Fragen, die wir nicht verstehen können? Das Gefühl, dass wir ihm egal sind, der Eindruck, dass Jesus zu spät kommt? In dem Moment, wo die Frau den Mantel berührte, wurde sie gesund. Und höchstwahrscheinlich starb in diesem Moment oder halt rundherum in dieser Situation starb die Tochter. Und später erweckte Jesus diese Tochter, aber das wusste Jairus zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich will gern mit euch dann weitergehen und diese Frage beantworten, aber zuvor will ich eine andere Frage stellen. Warum wurde die Frau gesund? Ich habe immer gedacht, die Frau wurde gesund, weil sie diesen Mantel berührte. Aber hier lesen wir was anderes. Der Text sagt uns, sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. Es war etwas in ihren Gedanken. Sie hat gedacht, nur wenn ich diesen Mantel berühre, dann werde ich gesund. Und der Gedanke brachte sie wieder in Bewegung, dass sie den Mantel berührte, und das führte dazu, dass Heilung einsetzte. Wir sagen sehr oft, dass Gedanken Macht haben, aber können Gedanken so eine große Macht haben, dass wir nur durch einen Gedanken gesund werden? Also oftmals übersteigt das meine Vorstellungskraft von dem, was ich erlebe. Ich glaube, die Frau hatte sehr, sehr viele Gedanken in ihrem Kopf. Das war nicht der einzige Gedanke, den sie hatte. Sie dachte sich bestimmt, wenn ich mich in sie so reinfühle, ich war schon bei so vielen Ärzten und niemand konnte mir helfen. Niemand sieht mich. Ich bin seit 12 Jahren krank. Das wird sich nie ändern. Ich werde immer alleine bleiben. Niemand weiß, was ich durchmachen muss. Es geht schon irgendwie. Das Kind, das ist wichtig, aber nicht ich. Was ist, wenn Jesus mitbekommt, was ich hier tue? Bin ich nicht ganz schön egoistisch, mir sowas rauszunehmen? Wer bin ich denn schon? Diese Frau hatte 1000 Gedanken in ihrem Kopf. Und die Frage in unserem Leben ist nicht, welche Gedanken haben wir, aber auf welchen Gedanken reagieren wir? Unsere Reaktion macht den Unterschied. Du musst nicht alles glauben, was dein Kopf dir sagt. Gedanken stellen dich immer vor eine Wahl. Du bist oftmals einen Gedanken davon entfernt, Freude, Leichtigkeit und Heilung zu empfangen. Wenn du dem Gedanken nachgehst, wo Gott treu in deinem Leben war, wo er gut war in deinem Leben, wenn du aussprichst, wer Gott ist, wirst du merken, wie sich die Schwere hebt und plötzlich Hoffnung in dein Herz kommt. Aber wenn du eben an den anderen Gedanken festhältst, die dich runterziehen, wird es immer dunkler und immer stärker und es kreist um dich herum. Ich finde es so ermutigend zu hören, dass meine Gedanken nicht gleich Gottes Gedanken sind. Und die Frau hat hier in diesem Moment die richtige Wahl getroffen. Und sie ist dem einen Gedanken nachgegangen, der wirklich wichtig war. Wenn ich ihn nur berühre, dann werde ich gesund. 12 Jahre sind lang genug, um alle Hoffnung zu begraben. Aber in diesem Moment kam ein Funke Hoffnung wieder hoch. Und im Vers 30 bis 31 steht dann, und sogleich spürte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich im Gedränge um und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie das Volk sich um dich drängt. Und da sagst du, wer hat mich berührt? Die Frau aber kam, verängstigt und zitternd, weil sie wusste, was ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Die Frau hatte Angst. Jesus hat tatsächlich mitbekommen, was sie getan hat. Und plötzlich kommen all die alten Gedanken wieder hoch. Jetzt bekommst du Ärger. Was nimmst du dir eigentlich raus? Siehst du, du bist es nicht wert. Du hast es dir einfach genommen. Und was sagt Jesus? Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und dieser Vers ist der wichtigste im ganzen Text. Warum fragt Jesus, wo sie ist? Er hat doch gemerkt, Kraft ist von ihm ausgegangen. Die Frau ist doch schon gesund geworden. Er hat einen wichtigen Auftrag, die Tochter zu heilen. Warum hält er an und fragt, wo die Frau ist? Warum lässt er sie nicht einfach gehen? Und hier wird das Herz von Jesus in einer ganz großen Tiefe offenbar. Jesus sagt zu ihr, meine Tochter. Und damit bekommt diese Frau einen neuen Namen. Sie war nicht länger die Frau, die seit 12 Jahren Blutungen hatte, sondern sie war seine Tochter. Und Jesus wollte nicht, dass diese Frau gesund in ihr Leben zurückgeht, aber ohne dem Wissen, wer sie wirklich ist. Es war ihr wichtig, sie daran zu erinnern, was sie vergessen hat, nämlich, du bist meine Tochter. Du bist nicht länger namenslos, du bist meine Tochter. Es gibt viele Menschen, die von Jesus geheilt werden, aber nur wenige berühren ihn. Viele wollen etwas von ihm, aber sie wollen nicht ihn selbst. Diese Frau berührte ihn und Jesus wollte ihr zeigen, wer sie wirklich ist. Jesus stoppte auf dem Weg zu Jairos Tochter, weil auf dem Weg noch eine andere Tochter war, die vergessen hatte, dass sie auch eine Tochter ist. Und Jairus wurde gleichzeitig gelehrt, dass diese Frau nicht weniger wert ist, dass diese Frau nicht weniger wert ist wie sein Kind, dass diese Frau kein Abschaum ist, sondern dass sie einen großen Wert in Gottes Augen hat. Und ich frage uns, wissen wir, wer wir wirklich sind? Ich habe so gedacht in mir, wir sind nicht das, was wir oft denken, was wir sind. Weißt du, du bist nicht in erster Linie Single, du bist nicht in erster Linie Mama, du bist nicht CEO, was auch immer, du bist nicht dein Job, du bist nicht deine Geschichte, all das bist du nicht. Und wir limitieren uns ganz oft da drin und wir packen uns in eine Box und wir sagen, und das bin ich, und wir verlieren in dem Ganzen das, wer wir wirklich sind. Und wir verstehen gar nicht, was das für eine Tiefe mit sich bringt, weil zu hören, naja, ich bin halt Tochter oder Sohn, naja, das hört sich ja ganz nett an. Wir verstehen nicht, was das für einen Wert hat und wie sehr das Leben dieser Frau dadurch verändert wurde, weil sie daran erinnert wurde, wer sie wirklich ist. Was würden dir die Meinungen der anderen Menschen noch ausmachen, wenn du wüsstest und es wirklich erlebst, dass du von Gott zutiefst geliebt bist? Du bist nicht das, was du gemacht hast. Du bist nicht das, was du durchgemacht hast. Nicht das, was du verloren hast und auch nicht das, was Menschen über dich sagen. Jesus rief sie zurück und sagte zu ihr, du bist meine Tochter. Das ist das, wer du wirklich bist. Alles andere ist nicht länger wichtig. Jesus wollte nicht nur ihren Körper heilen, sondern er wollte ihr ganzes Sein heilen. Das Hören von Jesus führte dazu, dass sie sich in Bewegung gebracht hat und den Mantel berührt hat und dadurch heil wurde. Aber als sie direkt von Jesus hörte, befreite das ihre Scham. Und ich lade die Lobpreise ein, schon mal vorzukommen. Ich will gerne noch für euch beten, weil das mein Herz ist für euch. Wenn wir verstehen, wer wir wirklich in Gott sind, würden wir so anders leben. Wir würden nicht länger in so einer Enge leben. Wir würden nicht länger in so einer inneren Gefangenschaft leben, wo wir versuchen, irgendwie was darzustellen, was zu sein, uns von Menschen abhängig zu machen, getrieben zu sein, down zu sein, all diese Dinge, sondern wir würden verstehen, wie kostbar wir sind in Gottes Augen. Dass wir gekrönte Kinder sind, dass wir Einfluss nehmen dürfen, weil er uns liebt. Und ich will das gern in dem Moment tun und ich lade euch dazu ein, mal kurz aufzustehen. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du bereit warst, mitten im Gedränge, mitten im Druck anzuhalten. Da, wo alle drumherum gesagt haben, aber guck mal, das ist doch wirklich wichtig. Du hast angehalten wegen dieser einen Frau, die vergessen hat, wer sie wirklich ist. Die aufgrund ihrer Geschichte ihren wahren Namen vergessen hat. Und du hast ihr in die Augen geblickt und du hast gesagt, du bist meine Tochter. Weil du wolltest, dass sie anders zurückgeht, als wie sie gekommen ist. Du wusstest genau, dass ihr Sein nicht dadurch verändert wird, weil ihr Körper geheilt ist, sondern dass sie was Tieferes von dir braucht, einen tieferen Gedanken von dir, der sie in die Freiheit führt. Du bist meine Tochter und du bist mein Sohn. Das ist der eine Satz, den wir hören müssen, Vater, von dir. Wir sind deine Töchter und Söhne und du liebst es, wenn wir zu dir kommen und wenn wir wissen, wer wir wirklich sind. Wenn wir all das mal ablegen, womit wir uns so kleiden und was wir meinen, was wir sind. Und in Jesu Namen will ich die Scham in eurem Leben wirklich brechen. Die Scham, die euch zurückhält. Die Scham aufgrund dessen, was ihr in der Vergangenheit erlebt habt, was ihr gemacht habt, was ihr nicht seid. Ich breche diese Scham in eurem Leben. Und ich breche alle Angst in eurem Leben, die euch zurückhält. Die Angst, was die Menschen sagen, wenn ich das tue. Die Angst, dass Gott nicht treu ist. Die Angst zu versagen. All diese Dinge, die uns zurückhalten, um in das Leben zu treten, was du für uns hast. Wir brechen sie in Jesu Namen. Und wir brechen auch alle Anklage in deinem Leben, wo du erinnert wirst, was du mal gemacht hast, was du für Gedanken hast, wie schlimm du bist. All das ist nicht die Stimme des Vaters. Ich spreche sie in Jesu Namen. Und ich sage, du bist geliebt. Du bist angenommen. Und Gott hat eine gute Zukunft für dich. Eine Zukunft, die gefüllt ist von Hoffnung und von Freude. Von einem Gott, der sagt, ich bin an deiner Seite. Ich werde dich führen und leiten. Du bist nicht mehr der, du bist nicht mehr die, wo du gedacht hast, dass du das bist, sondern ich spreche in eine neue Identität in dein Leben hinein. Und Jesus, wir wollen unseren Blick auf dich richten. Und ich bete, dass wir Kinder werden, die dein Herz berühren. Wir wollen nicht Worte aussprechen, die tot sind und die wir da herplappern. Und das sagt man halt so. Wir sagen, alle falsche Religion muss gehen in Jesu Namen. Wir wollen dein Herz berühren, Jesus. Wir wollen ein weiches Herz haben. Und ich bete, dass da, wo unsere Herzen hart geworden sind, dass du kommst und sie wieder weich machst. Jesus, wir wollen dein Herz berühren, so wie du uns berühren willst. Wir wollen dir ganz nahe sein. Wir wollen dein Gewand berühren. Und danke, dass du anhalten wirst und uns nachgehen wirst.